ARD.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen und schaue gleich schon mal bei Ihnen in den Topf hinein. Heute mal kein Sonntagsbraten vielleicht in Vorbereitung. Vielleicht haben Sie ja gesagt, ich mache mal was Gesundes aus dem Wasser und tauen gerade Ihren Fisch auf oder doch die schnellen, fertig panierten Filets für die Pfanne. Kabeljau, Lachs, Wolfsbarsch, biozertifiziert aus der Aquakultur, Siegel drauf, sprich Gewissen ist auch beruhigt. Oder waren Sie vielleicht heute früh schon selbst angeln, ja, an Teichen im Wald beispielsweise? Dann kriegen Sie ein Sternchen heute Morgen. Ansonsten, ich spitze ein bisschen zu, einen Rüffel. Denn wer sich unsere Meere, Flüsse und Seen genau anschaut, der sollte wissen, die Fische sind in Seenot und auch die gefütterten Lachse aus der Aquakultur mit Biosiegel sind keine Lösung. Wie aber ist das meistgehandelste Lebensmittel unseres Planeten eigentlich zu retten? Was bedroht ihn überhaupt neben der Überfischung und was sollten Sie kaufen, wenn Sie an der Theke stehen, mit ruhigem Gewissen? Das sind einige der Fragen, die wir heute Morgen zwei Autoren stellen wollen, die das Buch Fisch in Seenot geschrieben haben, über den sorgsamen Umgang mit einer gefährdeten Ressource. Und das sind Manfred Kriener und Stefan Linzmeier und beide sitzen in Berlin. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Mahmut.
Wer von Ihnen beiden, Herr Kriener, Herr Linzmeier, isst denn gerne Fischstäbchen?
Ich glaube, wir alle beide.
Ja, auf jeden Fall.
Mit gutem Gewissen?
Ja, man kann das Gewissen auch manchmal ein bisschen ausschalten. Der Fisch, der für die Fischstäbchen verwendet wird, ist in der Regel der Seelachs. Und da sind die Bestände jetzt nicht so ganz kritisch.
In meinem Fall, ich mache die gerne selber aus meinem eigenen Fisch, den ich gefangen habe. Da habe ich dann noch ein ruhiges Gewissen, ja.
Das war Stefan Linzmeier, der Biologie studiert hat. Herr Linzmeier, dann haben Sie in Gewässerökologie und Invasionsbiologie promoviert. Also Sie kennen sich auch bei angewanderten Gewässerbewohnern aus. Da stelle ich doch jetzt mal die Frage, wenn Sie das selbst machen, das mit dem Panieren, mögen Sie dann auch gern die Regenbogenforelle?
Ja, tatsächlich esse ich die auch ganz gern. Wenn ich die Wahl habe, greife ich aber lieber zur heimischen Bachforelle. Aber die Regenbogenforelle ist durchaus der verbreitetere Fisch. Eigentlich sogar einer der verbreitetesten Kulturfische weltweit. Also die Regenbogenforelle gibt es mittlerweile, glaube ich, auf allen Kontinenten außer der Antarktis. Und ja, die hat eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte hinter sich. Und auch hier in Deutschland kriegt man sie einfach überall.
Das heißt also, obwohl eingewandert und gar nicht so ursprünglich vorgesehen bei uns oder auch an vielen anderen Stellen in der Welt, man kann alles essen, sage ich jetzt mal zusammengefasst, egal was dazu wandert.
Die Fischzuchten, die sich auf Forellenartige spezialisiert haben, nehmen eben gerne die Regenbogenforelle, weil sie ein bisschen besser abwächst und ein bisschen robuster vielleicht ist als die heimische Bachforelle. Ich sehe die Problematik vor allem darin, wenn diese Tiere in freier Natur ausgebürgert werden, dann wird es problematisch. Aber wenn die Fischzuchten ordentlich arbeiten, sehe ich das jetzt weniger kritisch tatsächlich.
Herr Kriener, Sie haben ja unter anderem auch die TAZ mitbegründet, sind seit vielen Jahrzehnten als Autor für Umweltthemen aktiv. Was haben Sie denn am gestrigen Internationalen Tag der Meere gemacht oder gegessen? Die Frage, die dahinter steckt, ist, geht es überhaupt noch Fisch aus dem Meer, wild gefangen, auch zu kaufen und zu essen?
Ja, also gestern habe ich definitiv keinen Fisch gegessen. Musste mich auf die Sendung vorbereiten. Oh. Habe viel gelesen und eigentlich nur ein bisschen Gemüse und Reis gegessen.
Aber der Fisch aus dem Meer wild gefangen, ist das, ich sag mal so ganz grob, etwas, was wir lassen sollten?
Ja, also es kommt eben drauf an, wo der Fisch herkommt, aus welchem Fang. Ich will es mal am Beispiel des Kabeljaus sagen, das ist ja ein sehr beliebter Fisch und da haben wir eben sehr unterschiedliche Bestände. Bestände heißt also Fischpopulationen, in der Fischerei nennt man das Bestand. Und der Bestand im Nordostatlantik zum Beispiel beim Kabeljau ist gesund, ist munter. Der Bestand der Nordsee ist zumindest angeschlagen und in der Ostsee, wo der Kabeljau verwirrenderweise dann auch noch Dorsch heißt, da sieht es ganz finster aus. Da haben wir jetzt schon seit 2 Jahren Fangverbot. Da ist die Quote auf 0 und dem Dorsch in der Ostsee geht es wirklich sehr schlecht. Das heißt, da kann man sehr schön sehen, es kommt eben drauf an, wo der Fisch herkommt. Und generell kann man nicht sagen, dass jetzt aller wild gefangener Fisch schlecht ist. es wäre gut, wenn wir uns bewusst machen, dass es ein wertvolles Essen ist, eine wertvolle Ressource. Und dass wir es vielleicht nicht dreimal die Woche machen, wie die amtlichen Magenhüter in Bonn es uns empfohlen haben, sondern dass man es vielleicht nur einmal die Woche macht und dann ganz bewusst isst und sich klar macht, das ist ein ganz tolles Produkt und wertvolles Essen.
Wo Sie gerade sagen, es gibt ja auch Vorschläge und Regulierungen von offizieller Seite. Heute ist Europawahl. Ich hoffe, alle, die uns zuhören, haben schon ihre Stimme abgegeben oder machen das noch. Aber in Sachen Fischereipolitik wird die EU ja auch ganz gerne mal angegangen. Wie ist denn so eine ganz kurze Zusammenfassung Ihrer Meinung nach, Herr Kriener? Ist diese Kritik berechtigt?
Ja, also die Kritik war jahrelang wirklich berechtigt. Sie ist natürlich immer gut, immer wertvoll, weil man der Politik auch immer Beine machen muss und ihr klar machen muss, sie steht unter Beobachtung. 2013 wurde die EU-Fischereireform beschlossen. Das war damals die Kommissarin Damanaki. Und ich erinnere mich damals in Hamburg, als die Reform vorgestellt worden ist, war wirklich eine großartige Stimmung. Ganz Hamburg war in Sektlaune. Und man hatte das Gefühl, jetzt geht's voran. Das ist der Aufbruch. Jetzt werden die europäischen Gewässer nachhaltig bewirtschaftet. Und jetzt muss man leider sagen, dass dann ist Damanaki zurückgetreten. Irgendwann kam die Nachfolgerin, der Nachfolger. Und inzwischen gehört diese Reform natürlich nachgeschärft. Man muss jetzt genau hingucken, wo haben sich Dinge gebessert. Es haben sich Dinge gebessert. Aber zum Beispiel im Mittelmeer sieht es nach wie vor schlecht aus. Da haben wir enorme Überfischung, auch im Schwarzen Meer. Also man muss ein differenziertes Bild zeichnen. Es haben sich Fischereien verbessert, Bestände haben sich erholt. Aber insgesamt ist noch wahnsinnig viel zu tun. Und man kann sagen, dass das noch kein wirklich guter Zustand da ist in den europäischen Meeren.
Also da ist noch einiges zu tun, auch bei dem Thema heute am Tag der Europawahl natürlich ganz besonders. Mit Fokus darauf auf den Fisch in Seenot, so heißt das Buch von Manfred Kriener und Stefan Linzmeier. Olaf Lenk hat schon geschickt, vielen Dank dafür. Er möchte ganz gerne wissen von Ihnen, Herr Kriener, Herr Linzmeier, welchen Nährwert haben eigentlich Fisch in Dosen und Lachs aus Aquakultur?
Ja, der Nährwert, also Fisch generell ist natürlich ein äußerst wertvolles Produkt und hat einen sehr hohen Nährwert, ist extrem gesund. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was da drin ist an Zink, Magnesium, Eisen, Vitamine, A, D und so weiter. Das ist ein wertvolles Produkt, sowohl in Dosen als auch frisch. Aber den Lachs generell, finde ich, ist ein sehr problematischer Fisch. Kann man nachher noch etwas ausführlicher darstellen. Und vom Lachs aus Aquakultur würde ich persönlich eher abraten.
Bevor wir zu dem kommen, der ja wirklich einen Schwerpunkt auch bildet, nicht nur, weil er ganz häufig gekauft wird in Deutschland, einer der meistgekauftesten Fische unseres Landes, obwohl er, glaube ich, kaum noch aus deutschen Gewässern kommt, sondern eben in Aquakultur gehalten wird weltweit. Nochmal zurück zu der anderen Frage. In Dosen, wenn dort Fisch drin steckt, ist das irgendwie ein Unterschied zu frisch gefangen von der Theke?
Das kommt ganz drauf an. Also ich denke schon, dass die meisten Fische ihren Nährwert behalten, wenn sie in Dosen eingemacht werden. Das ist jetzt natürlich nicht so wirklich Thema in unserem Buch. Aber ja, also gerade diese wertvollen Fettsäuren, die in fettreichen Fischen vor allem enthalten sind, die bleiben bestehen, auch ob die jetzt frisch sind oder in Dosen.
Wobei eines Dose als Ökobilanz natürlich hinten runterfällt.
Ja, also. Eines meiner Lieblingsprodukte tatsächlich ist ein Hering in Dosen, der kommt von Rügen und da steht bei den Zutaten steht Hering, Öl, Rauch und das und Salz und das überzeugt mich immer, wenn also wirklich ganz wenig Zutaten da sind und dieser Hering, der geräucherte Hering in der Dose schmeckt ausgezeichnet und ist eine wunderbare Vorspeise, aufs Baguette gelegt, ein bisschen Kräuter oben drauf, schmeckt unglaublich gut.
Eine Frage, die schon in verschiedenen Formen vorkommt, hat mit einer Abkürzung zu tun. Heute Morgen MSC beispielsweise steht da, eine Zertifizierung. Da wollen wir doch gleich drauf eingehen. Was ist von diesen Zertifizierungen nehmen wir mal MSC und anderen, zu halten? Frage unter anderem von Walter Bachmann.
Ja, also die MSC ist 1997 gegründet worden vom WWF und Unilever und hat sich inzwischen gemausert zu einer riesigen Organisation. 15%, glaube ich, aller Wildfänge sind inzwischen MSC zertifiziert. Und natürlich gibt es immer wahnsinnig viel Kritik am MSC. Er steht also wirklich unter Beobachtung von Greenpeace, WWF und so weiter. Und viele Kritikpunkte sind auch immer wieder berechtigt und wertvoll. Aber ich finde, dass trotzdem der MSC eine gute Orientierung ist. Ich selber achte auch drauf, dass zum Beispiel, vorhin waren es die Fischkonserven, dass die eben mit dem kleinen blauen Fisch als Logo, dass die zertifiziert sind. Und ich sage immer, ein MSC mit Schwächen ist mir lieber als gar keiner. Und er ist natürlich von allen Siegeln, die wir haben bei der Fischerei, wir haben wirklich sehr viele, es gibt, glaube ich, über 30 Siegel. Und der MSC ist mit Abstand das wertvollste Siegel. Und ich glaube schon, dass er eine gute Orientierungshilfe ist, auch wenn es immer wieder Kritik gibt. Und diese Kritik sorgt dafür, dass das Aufsichtsgremium des MSC dann auch mal zusammentritt und dass auch Fischereien wieder überprüft werden.
Manfred Kriener und Stefan Linsmeier heute bei SR2 Kulturradio. Fragen an die Autoren. Fisch in Seenot, unser Thema. 0681 65 100, die Nummer, die Sie anrufen können oder eine Frage dorthin schicken können per WhatsApp.
Sind Fische und Meerestiere aus MSC-Fang weniger mit Schwermetallen und Schadstoffen belastet als vom übrigen normalen Fang auf den Weltmeeren? Und sollte man besser Fische und Meerestiere aus Aquakultur zu sich nehmen?
Also da haben wir nochmal die Aquakultur, da kommen wir, glaube ich, gleich zu. Aber noch diese Spezialfrage mit MSC und den Schwermetallen.
Dazu kann ich jetzt nur sagen, dass die Fischqualität jetzt nicht durch das MSC-Siegel abgedeckt ist, sondern der MSC zertifiziert die Nachhaltigkeit der Fischerei im Hinblick auf die Fischbestände und deren Entwicklung. Eine Kontrolle von jeglicher Belastung erfolgt durch andere Behörden beim Import. Bin ich mir jetzt unsicher, wer da genau verantwortlich ist, aber das ist nicht, das kann der MSC auch gar nicht leisten. Dafür sind die nicht aufgestellt. Also das kann man so nicht sagen.
Es ist ja vorhin schon mal angeklungen, dass gewisse Bereiche überfischt sind, andere da sind die Bestände, die sich erholt haben oder so ganz okay sind, dabei sind, sich zu erholen. Wird das auch von MSC kontrolliert sozusagen? Kann man das sagen?
Ja, also der Herr Linsmeier hat ja gesagt, MSC kümmert sich vor allem um die Bestände. Dann geht es aber auch zum Beispiel Kinderarbeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass bei den Fischereien nicht irgendwelche Kinder eingesetzt werden. Es geht um Bezahlung, es geht um Rechte der Arbeiter. Also das ist relativ umfangreich, was da abgeprüft wird. Und gut, also die Schadstoffbelastung der Fische gehört nicht dazu.
Dann kommen wir vielleicht doch mal zu dem Punkt der Fischtheke. Da schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch drüber. Das geht mir ganz ehrlich gesagt auch so, zum größten Teil. Ich vor der Fischtheke stehe und überfordert bin. Also das Wissen um die Fische, die doch sehr zahlreich da liegen, ist relativ gering. Ich glaube, bei der Fleischtheke, da sieht es ein klein bisschen besser aus insgesamt in Deutschland. Herr Linsmeier, Sie wohnen nun nicht in einer großen Stadt, sondern Sie kümmern sich auch noch selbst um Ihre Fische. Sie haben natürlich auch sehr viel Ahnung, aber insgesamt, so schreiben Sie ja auch, ist das Wissen auch mit einem mangelnden Interesse verbunden? Oder wie begründen Sie das, dass wir kaum Wissen haben über die Fische?
Ja, ich beklage gern, dass das Wissen und auch Interesse gerne an der Wasseroberfläche aufhört. Die Leute schauen gerne aufs Meer oder auf den See und am liebsten auch noch, wenn sie im Urlaub sind, mit einem Teller Fisch vor sich. Und ja, dieser Fisch kommt heutzutage halt meistens von einem ganz anderen Ort auf diesem Planeten als von dem Wasser, auf das sie gerade gucken. Und das ist, ja, sehe ich sehr problematisch, also dass da die Leute wenig Interesse haben oder halt, ja, auch halt teilweise den Glauben, dass der Fisch jetzt da tatsächlich von dort ist. Es ist tatsächlich so, ja, man kann nur sagen, man muss sich informieren. Fisch ist sehr diverses Lebensmittel, also man muss ja sich vorstellen, also wir essen halt vielleicht Schwein, Huhn, Rind, Schaf und dann wird schon dünn bei den an der Fleischtheke von der Artenanzahl, und bei den Fischen sieht es ja ganz anders aus. Da haben wir ein paar Dutzend Arten mindestens im Standardsortiment meistens und bei spezialisierten Geschäften vielleicht noch mehr, die wiederum aus unterschiedlichen Beständen, Herr Green hat es ja vorhin schon erwähnt, zum Beispiel in der Nordsee und oder dem Atlantik oder der Ostsee, und denen es wiederum unterschiedlich gut oder schlecht geht, stammen. Und ja, es ist natürlich auch ein bisschen viel verlangt, jetzt dem Kunden so viel Expertise da abzurufen, dass er da sagt, ich weiß genau, wo ich da jetzt zugreifen muss. Da ist natürlich auch die Fischereipolitik und ja, also der Handel auch gefragt, dass da eben kein Fisch aus schlechten Quellen, sage ich jetzt mal, landet.
Ein, wo gerne zugegriffen wird, ist ja gerade in Deutschland der Lachs. Den haben wir ja schon angesprochen. Auch Stefanie Karg hat da eine Frage zu, dass natürlich die meisten Lachse, die bei uns konsumiert werden, aus Aquakulturen mittlerweile stammen. Und Stefanie Karg schreibt auch, dass sie auf einer Norwegenreise erschüttert von diesen gigantischen Aquakulturen war. Und vielleicht können Sie das ein klein bisschen ausführen, warum der Lachs mittlerweile so ein problematischer Fisch geworden ist.
Ja, also Norwegen ist tatsächlich der größte Hersteller. 1,5 Millionen Tonnen inzwischen im Jahr, das ist eine unglaubliche Menge. Und es gibt gewaltige Probleme mit Krankheiten und Parasiten. Das größte Problem ist die Lachslaus. Also um eine Zahl zu nennen, 2019 sind allein in Norwegen 50 Millionen Lachse. 50 Millionen Lachse verendet. Diese Lachslaus ist unglaublich hartnäckig und muss mit Chemikalien bekämpft werden und ist wirklich weltweit ein großes Problem. Dann haben wir als zweites großes Dilemma ständige Ausbrüche von Lachsen. In Norwegen sind es jedes Jahr Hunderttausende, wirklich Hunderttausende von Lachsen, die ausbrechen, wenn so ein Netzgehege durch ein Schiffsmanöver aufgerissen wird oder wenn ein Sturm kommt oder wenn eine Robbe angreift, gibt es eben immer wieder Löcher in diesen Gehegen. Und dann können die Lachse ausreißen. Sie vermischen sich dann manchmal mit den Wildlachsen. Und ich glaube, man könnte so vergleichen, es wäre etwa so, wenn unsere Mastschweine aus dem Stall abhauen und sich dann mit den Wildschweinen irgendwie kreuzen. Und was dann rauskommt, ist nicht unbedingt da überlebensfähig in unseren Wäldern. Und das dritte große Problem ist die Fütterung. Ist ebenfalls problematisch. Also Lachse sind viele Jahrzehnte lang vor allem mit Fischmehl gefüttert worden. Das heißt, man fängt große Mengen an Fisch, verarbeitet die zu Mehl und füttert damit wiederum die Fische. Und das ist natürlich in keiner Weise nachhaltig. Inzwischen hat sich die Fütterung zwar etwas verändert. Es wird jetzt wiederum mehr Soja verfüttert, Palmöl, Getreide, auch Insektenmehl wird verfüttert, Raps. Und dadurch, dass es aber immer mehr Aquakulturen gibt, bleibt die Menge an Fischmehl, die verfüttert wird, trotzdem sehr groß. Aktuell werden jährlich 16 Millionen Tonnen Fischmehl hergestellt. Das ist fast ein Fünftel des gesamten Fangs an wilden Fischen, die zu Fischmehl verarbeitet werden. Und das ist einfach irrsinnig. Und der Lachs ist eben der Fisch aus Aquakultur, der Prototyp. Und Raubfische in Aquakultur zu halten, ist ohnehin problematisch. Sehr viel nachhaltiger wären eben Fische, die auch Pflanzen fressen oder die nicht diese großen Mengen an Eiweiß brauchen aus Fisch.
Aber wie ist dieser Lachs zum absoluten Renner geworden? Hörerin Stefanie Karg schreibt auch noch, dass sie Jahrgang 61 Lachs und auch Krabben immer als Luxusspeisen empfunden hat. Und mittlerweile sind das die gehypten Lebensmittel für jeden Tag und es wird auch kräftig zugegriffen. Also die beiden boomen ja, Lachs und auch Krabben beispielsweise oder Garnelen.
Ja. Das ist eine hochinteressante Geschichte, was der Lachs da in den über die Jahrhunderte sozusagen, welche Metamorphose er gemacht hat. Es gab früher in Deutschland sehr, sehr viel Lachs. Der Rhein war eigentlich der Fluss mit dem größten Lachsbestand. Und es gibt alte Aufzeichnungen von Dienstmädchen im Raum Köln. Die haben sich in ihren Verträgen zusichern lassen, dass sie in der Woche nicht mehr als zweimal Lachs essen müssen. Lachs war so billig, so ubiquitär überall verfügbar, dass man, weil er so günstig war, das gerne an das Personal verfüttert hat. Und die Dienstmädchen haben sich dagegen gewehrt. Und dann verschwand der Lachs in unseren Flüssen und er wurde zu einem großen Luxusprodukt. Und dieses Luxusprodukt wurde in Anführungsstrichen demokratisiert und mit der Aquakultur hat man immer noch das Gefühl, man ist ein Luxusprodukt. Inzwischen ist es aber eher das Mastschwein des Meeres geworden und finde ich ein hochproblematischer Fisch eigentlich.
Herr Linzmeier, Sie haben es gerade vorhin schon mal angedeutet, die Alternativen, die sind ja da eigentlich, auch an der Fischtheke. Was wäre denn jetzt sozusagen die direkte Alternative zum Lachs?
Die direkte Alternative, ja, das müsste ja bedeuten, dass es auch ja, in der Küche sich ähnlich verhält. Der Lachs ist natürlich sehr beliebt, auch aufgrund seiner einfachen Zubereitung. Das fettreiche Fleisch verträgt relativ gut Hitze und verzeiht auch, wenn man mal den ein bisschen zu lange in der Pfanne liegen lässt und so. Gleichzeitig gibt es eben ja diesen Gesundheits, Vorteil, den man sich vom Lachs verspricht. Der tatsächlich heutzutage auch nicht mehr so gegeben ist. Herr Kriener hat es ja schon erwähnt, mit dem Ersetzen von Fischbestandteilen im Futter durch andere Quellen, was nachhaltiger ist teilweise, aber auch dazu führt, dass sich die Fischzusammensetzung ändert. Also der Fisch ist ja auch nur das, was er ist. Und wenn seine natürlichen Beutetiere fehlen, dann fehlen dem Lachs auch die, zum Beispiel der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren sinkt und auch andere beworben wird, gesundheitsförderlichen Eigenschaften von Lachs gehen dann auch flöten. Genau.
Und also eigentlich ist das, um an dem Punkt nochmal einzuhaken, eigentlich ist das gelogen, dass Lachs so gesund sei, gerade wenn er aus Aquakulturen kommt.
Es kommt natürlich darauf an, jeder Betrieb füttert natürlich auch anders und so. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht pauschal sagen. Gibt auch unterschiedliche Qualitätsstandards. Es gibt auch sehr teuren Zuchtlachs zum Beispiel zu kaufen, der qualitativ höherwertig ist und so weiter. Aber ja, also da muss man schon beachten, dass es tatsächlich sich verändert hat. Also der Lachs nicht mehr unbedingt das hält, was er verspricht. Aber zu Ihrer Frage, dass man einen direkten Ersatz für den Lachs jetzt findet, da kann ich jetzt tatsächlich Ihnen keinen Fisch hinlegen, der all diese tollen Eigenschaften, die der Lachs ja auch hat, mitbringt. Es gibt sicherlich einige nachhaltigere und auch schmackhafte Alternativen.
Welche?
Ja, also wir halten ja immer gerne die Fahne hoch für den Karpfen. Das ist ja unser quasi Musterschüler, der leider in Deutschland so ein bisschen an Popularität verloren hat, obwohl er eigentlich auch mal ein sehr beliebtes Lebensmittel war. Karpfen-Aquakultur ist halt nun mal eine Sache, die es seit Jahrhunderten, teilweise seit über 1000 Jahren gibt. Und die sich bewährt hat, die funktioniert und die nachhaltig ist. Und der Karpfen ist eben einer der wenigen Fische, die halt sich komplett ohne Fischmehl, teilweise komplett ohne Zusatzfutter sogar in Teichen züchten lassen. Halt auch regional produziert wird. Und gleichzeitig bieten eben diese Teichlandschaften, die es noch gibt in Franken und in Sachsen, zum Beispiel, die bieten auch noch zusätzlich vielen anderen Tieren Lebensräume. Also das ist eine ganz schöne Geschichte. Und der Karpfen ist ja auch nicht allein in diesen Teichen, sondern es gibt eben auch zusätzliche Fischarten, die dort mitgehalten werden. Schleien, Zander, Hechte, Welse, die neben den Karpfen in den Teichen schwimmen und auch eben vermarktet werden. Also das Gute ist manchmal doch so nah und wir haben diese Alternativen auch immer noch.
Also hin und wieder auf dem Einkaufszettel das Wort Lachs streichen und vielleicht Karpfen drunter schreiben. Das ist der Tipp von Stefan Linzmeier und Manfred Kriener. Die sind heute zu Gast mit ihrem Buch Fisch in Seenot. Hier auf SR2 Kulturradio bei Fragen an die Autoren in dem Fall. Und wir haben eine weitere Frage.
Unter allen Lebensmitteln ist Fisch dasjenige mit dem höchsten Preisanstieg seit 2014. Was sind die Ursachen für diese enormen Teuerungsraten im Fischsegment und wird diese Preisspirale so weitergehen?
Ja, also generell sind Lebensmittel insgesamt teurer geworden. Das gilt natürlich erst recht für den Fisch. Ein Problem beim Fisch ist auch, dass sehr viel Fisch weggeworfen wird. Wir haben eine Rate von ungefähr 30-35%, die wegfallen im Handel, weil sie überlagert sind, nicht mehr frisch genug sind. Ob die Entwicklung so weitergehen wird, ist schwer zu sagen. Natürlich ist Fisch auch knapp, eine wirklich knappe Ressource. Das drückt auch auf den Preis. Wir haben also seit Ende der 80er Jahre eine Stagnation bei den Wildfängen. Es kommt also nicht mehr Fisch dazu. Gleichzeitig ist die Nachfrage enorm, sie steigt. Wenn Sie mal sich die Zahlen angucken, wir hatten 1960 9 Kilogramm pro Kopfverbrauch weltweit und sind inzwischen bei 21 Kilogramm. Das heißt, wir haben eine steigende Nachfrage und haben aber, was Wildfänge angeht, eigentlich eine Stagnation und immer die gleiche Menge an Angebot. Und das drückt natürlich auf die Preise. Und dazu kommt, dass die Verbraucher eigentlich auch gern immer dasselbe kaufen. Die wollen vor allem dickfleischige, grätenfreie Filets. Die wollen Thunfisch, Rotbarsch, Kabeljau. Und da ist das Angebot knapp und deswegen steigen die Preise. Es gibt aber auch sehr günstige Fische. Zum Beispiel Schollen sind im Moment sehr, sehr günstig zu haben. Auch andere Plattfische, Flunder, Kliesche sind sehr günstig. Nur ist leider so, dass die Kunden mehr und mehr zurückschrecken, davor einen ganzen Fisch zu kaufen oder auch mal eine Scholle zu kaufen, an der sie etwas mehr machen müssen, wenn sie es nicht vom Fischhändler gleich filetieren lassen. Und diese sehr günstigen Schollen werden leider zu wenig gekauft.
Wo wir gerade bei der Scholle sind, die grätenfrei zu essen, ist natürlich schon eine große Kunst, aber schmeckt natürlich auch auf der anderen Seite auch in Schollen, stecken Belastungen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Also sprich, wie beim Thunfisch besonders, Quecksilber ist dort immer so ein Stichwort, bei anderen Fischen vor allen Dingen Nanoplastik, Mikroplastik und Ähnliches. Sollen wir vielleicht dann doch besser komplett drauf verzichten, damit wir das nicht auch noch zu uns nehmen und natürlich auch den Müll in den Meeren vermeiden oder verhindern, gerade was den Plastikgehalt angeht?
Ja, das sind jetzt mehrere Fragen. Aber die Plastikbelastung, ja, das ist ein Riesenthema. Also die Menge an Plastik in den Ozeanen hat extrem zugenommen und nimmt auch weiterhin extrem zu. Man geht von über 200 Millionen Tonnen Plastik in den Weltmeeren aus. Und jedes Jahr kommen etwa 14 Millionen Tonnen dazu. Was das gesundheitlich für Auswirkungen hat, ist noch ziemlich unklar in vielen Belangen. Also je kleiner das Plastik eben wird, Sie haben das Nanoplastik erwähnt, das sind Partikel, die kleiner als 0,1 Mikrometer sind, also wirklich nicht mit dem bloßen Auge erkennbar. Die können eben in Körperzellen eindringen, das ist erwiesen. Also man findet sie im Blut und Hirn, Plazenta etc., anderen Organen. Und das ist durchaus problematisch, vor allem weil Plastik auch Giftstoffe binden kann sogar. Also andere Giftstoffe, die im Wasser gelöst sind, sei es jetzt Pestizide aus der Landwirtschaft, PCBs, Ähnliches. Außerdem enthält Plastik halt eben auch oft selbst schon Zusätze, die bei der Produktion mit dazugegeben werden, um bestimmte Eigenschaften dem Plastik zu verleihen. Bisphenol A ist ein relativ bekannter Stoff, der eben hormonell aktiv ist und das weibliche Sexualhormon, das Östrogen, eben imitiert und dadurch ja, auch im Körper hormonell aktiv ist. All diese Dinge spielen zusammen und interagieren wiederum miteinander. Also das ist, wie gesagt, sehr komplex. Tendenziell kann man, weil Sie auch die Schwermetalle eben erwähnt haben, sagen, dass Tiere, die halt höher in der Nahrungskette stehen, also ein Thunfisch und ein Hai, also halt große Räuber im Meer, akkumulieren solche Belastungen. Also ein Thunfisch ist durchaus viel kritischer zu sehen, was vor allem Quecksilber und Schwermetalle angeht, als jetzt zum Beispiel eine Sprotte oder ein Hering. Das muss man eben auch sehen. Und auch fetthaltige Fische wie Makrele oder zum Beispiel enthalten tendenziell mehr von solchen Giftstoffen, also als weniger fettet.
Also Sie schreiben in Ihrem Buch, das war für mich auch eine Überraschung, dass beispielsweise die Ostsee an Stelle Nummer 1 steht, was das Mikroplastik, den Gehalt angeht, als Meereseinheit sozusagen. Und dazu kommt noch Munition, die da unten rumliegt. Es gibt eine Düngerbelastung. Da ist für mich relativ schnell geklärt, also wenn ich jetzt einen Dorsch aus der Ostsee, der ja doch relativ selten im Moment gefangen wird, auf dem Teller liegen haben sollte, da habe ich eigentlich schon gar keinen Appetit mehr.
Ja, sie kriegen den Dorsch auch gar nicht, weil er im Moment eben die Fangquote auf null gesenkt worden ist. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Die Ostsee ist wahrscheinlich von allen Weltmeeren das am stärksten belastete. Wir haben gewaltige Probleme und die Munitionsaltlasten gehören dazu. Aber das größte Problem ist der Eintrag von Nährstoffen aus der industriellen Landwirtschaft. Es sind über 300 Vorfluter, über 300 Flüsse, die in die Nordsee, in die Ostsee münden. Und die bringen natürlich sehr viel Phosphor und Stickstoff. Und diese Nährstoffe zehren am Sauerstoff. Und in der Ostsee gibt es inzwischen große Zonen, die wirklich tot sind, wo also kein Leben mehr festgestellt wird. Und natürlich kann der Dorsch dort auch nicht überleben. Das ist ein riesiges Problem und man kann auch da gar nicht so viel machen, weil obendrauf kommt dann noch der Klimawandel. Und der einzige Punkt, wo wir wirklich intervenieren können, ist, dass die Landwirtschaft eben durch die Düngerverordnung, die jetzt auch diese Woche vom Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir ist die nochmal novelliert worden. Wir müssen darauf achten, dass nicht so viel Nährstoffe in die Ostsee transportiert werden über diese Düngerorgien der Landwirtschaft. Das muss aufhören. Das ist der wichtigste Punkt, wo wir intervenieren können. Die Ostsee ist natürlich auch angewiesen auf Sauerstoffzufuhr aus der Nordsee. Über das Kattegat kommt dann bei bestimmten Windrichtungen frisches Wasser aus der Nordsee. Und dieses Wasser bringt vor allem Sauerstoff in die Ostsee rein. Aber das kann man eben nicht beeinflussen, das liegt am Wetter. Aber was wir beeinflussen können, ist eben die industrielle Landwirtschaft. Und da hat Deutschland mit am meisten gesündigt. Wir haben Vertragsverletzungsverfahren gekriegt von der EU, weil wir so viel Dünger weil wir unsere Felder so stark überdüngen und man sieht es auch an den Nitratlasten im Grundwasser, da haben wir jahrelang Versäumnisse und das muss sich ändern.
Unser Hörer Martin Rees hat per WhatsApp geschrieben an den 0681 65 100. Vielen Dank dafür. Er nochmal mit einem Ausrufezeichen über die Info, dass Plastik sogar in das Gehirn gelangt. Vielen Dank für diese Info und er weist auch darauf hin, dass viele Meeressäuger als Beifang auch bei den Fischereiflotten natürlich mit gefischt werden und fragt in dem Zusammenhang, wäre denn vielleicht eine Produktion von Nahrungsmitteln auf der Grundlage von Krill eine Alternative, um die Ernährung auch weltweit sicherzustellen?
Die Krillfischerei, zur Erklärung vielleicht, ist eine Garnelenart, ein Krustentier, das in unfassbar riesigen Schwärmen, vor allem im südlichen Polarmeer, lebt. Die Schwärme sind so groß, dass man bereits, glaube ich, in den 80ern sich überlegt hat, die zu befischen. Anscheinend hatten sie Probleme auch, dass diese Tiere sehr schnell verderben. Und bis man sie dann nach Europa gebracht hat oder wo auch immer man sie hinhaben wollte. Aber sie, der Krill ist natürlich auch eine der wichtigsten oder ja, Nahrungsgrundlagen für Tiere im Meer. Also gerade für die großen Meeressäuger, die ganzen Walarten, die dort vorkommen. Das ganze Nahrungssystem, Nahrungsnetz, ja, dreht sich quasi um den Krill dort. Es wäre also schon ein unfassbarer Eingriff auch dort in diesen in diesen Nahrungshaushalt, wenn man anfangen würde, diese Bestände abzufischen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich dieser Krill eignet als Futtermittel für Aquakulturfische oder so. Das ist, die Informationen habe ich leider nicht. Aber ich sehe das sehr kritisch. Also zum einen, weil die Nahrungssysteme vor Ort halt gestört werden, extreme Distanzen überbrückt werden müssen, um den Krill zu verschiffen. Und ja.
Stefan Linzmeier zusammen mit Manfred Kriener heute zu Gast bei Fragen an die Autoren hier auf SR2 Kulturradio. Sie haben in Ihrem Buch Fisch in Seenot, so heißt es, ja auch ein paar Fischporträts mit beigefügt. Also da geht es um die Besonderheiten beispielsweise des Aals oder auch der Scholle oder Pangasius taucht damit auf. Also was macht sie aus, was gefährdet sie und was belastet sie besonders oder wofür sind sie besonders geeignet? Eine Frage, die von Marion Hergenröther noch kommt, ist die Frage nach den Grönlandkrabben ganz speziell. Wie steht's um die? Müssen wir uns da Sorgen machen? Und ich glaube, Sie könnten da auch ein bisschen was über das weltweite Netz in Sachen Fischhandel, hier Krabbenhandel, sagen.
Tja, also speziell jetzt zur Grönlandkrabbe, da können wir wenig sagen. Das ist jetzt nicht der Fisch oder der Seafood, was wir unter der Lupe hatten. Stefan, weißt du da was über die Grönlandkrabbe?
Nein, da kann ich leider auch nichts dazu sagen.
Aber die Krabbenfischerei durchaus doch Thema in Ihrem Buch.
Genau, ich gehe in einem der Kapitel auf die Nordseekrabbe ein, die in Deutschland die wichtigste Fischerei immer noch ist. Also in Deutschland ist jetzt wirklich keine Fischereination, aber die Krabbenfischerei spielt doch noch eine gewisse Rolle. Deutschland ist da gemeinschaftlich organisiert mit den Niederlanden, Dänemark. Und die haben, ja, das sind insgesamt etwa 400 Kutter, die gut 30.000 Tonnen Krabben fischen jedes Jahr. Was jetzt Anfang des Jahres tatsächlich auch groß medial diskutiert wurde, das Ende der Krabbenfischerei, weil die EU gerne den Einsatz von Grundschleppnetzen beenden bzw. stark einschränken möchte. Und Krabben fängt man nun mal mit Grundschleppnetzen. Mhm. Läuft so, das ist die sogenannte Baumkurenfischerei. Das gab sehr spannende Diskussionen, wo sich auch der Landwirtschaftsminister von den Grünen tatsächlich dann auch auf die Seite der Krabbenfischer gestellt hat. Diese Regelung jetzt zunächst nicht umgesetzt wird, ja.
Das heißt aber auch, und da sind wir auch in der Nordsee, wo diese Krabbenfischerei ja traditionell stattfindet, das ist auch ein ganz besonders belasteter Punkt, wenn ich Ihrem Buch da Gehör schenke. Da geht es eigentlich darum, dass wir nicht nur eine Überfischung vielleicht haben, sondern da haben wir Müll, da haben wir die Flüsse, die ihr Wasser da reintragen und alles, was mitschwimmt. Wir haben Unfälle in der Nordsee und wir haben nicht zuletzt auch die aktuelle Diskussion darum, dass beispielsweise in Norwegen wieder nach Erdgas gesucht wird und auch bei Borkum, man soll es nicht glauben, ein solches Projekt nun ansteht. Herr Kriener, ist das auch eine Bedrohung, die wir mit dem Fisch in Verbindung bringen können?
Ja, diese Borkum-Geschichte ist eine ganz aktuelle. Erst diese Woche ist es der deutschen Umwelthilfe gelungen, durch einen Gerichtsentscheid erstmal diese Gasbohrung vor Borkum zu stoppen. Also ein ganz anderer Punkt, der ebenfalls sehr aktuell ist, der auf die Nordsee zukommt. Das Bundeskabinett hat ja beschlossen, dass Kohlendioxid, was abgeschieden wird, zum Beispiel in den Kraftwerken, also wird abgeschieden, aufgefangen und soll dann unter dem Nordseemeeresboden verpresst werden. Das ist natürlich auch wieder eine alarmierende Geschichte, wo man erstmal denkt, alles, was schief gehen kann, geht schief. Also was passiert, wenn wir da eine Leckage haben, wenn durch einen Unfall, eine Havarie, dann plötzlich solches Gas austritt? Natürlich sagen jetzt alle, kann überhaupt nicht passieren. Aber es sind so viele Störungen in der Nordsee und auch in der Ostsee. Immer neue Probleme tauchen auf. Und generell geht es einfach darum, dass die Meere einfach, dass da keine Empathie da ist, dass die Meere wie so eine Müllkippe eigentlich betrachtet werden. Und wir haben ja das Problem des Plastiks schon angesprochen. Mhm. Sie sagten ja, dass in der Ostsee da Stichproben gemacht wurden, dass da sehr, sehr viel Plastik drin ist. Das ist also ein ganz grundlegendes Problem, dass wir sowohl Chemikalien lasten, dass wir Munitionslasten, dass wir immer wieder Ölunfälle haben. Und es wird wahnsinnig viel auf dem Meer abgeladen und eben auch auf der Nordsee.
Das Abladen, das finde ich jetzt verständlich, dass wir das natürlich nicht machen wollen. Eine Frage, die auch von Anne Nierenberg aus Nalbach, vielen Dank dafür, gekommen ist. Und einige andere stellen diese Frage auch. Wenn wir dann in grüner Energie denken, und dazu gehört ja auch das Verpressen von CO2, unter dem Meer, aber auch über der Wasserlinie, die Offshore-Windparks, die immer weiter geplant werden. Wie ist denn da ja der Lärm der Windräder unter Wasser, die Auswirkung auf das Leben in der Tiefsee?
Das ist ein guter Punkt. Windkraftanlagen werden massiv ausgebaut, gerade in der Nordsee, weil sie sich einfach physikalisch dafür sehr gut eignen. Einfach viel Wind da. Und die Windkraftanlagen sind ja wie so viele Dinge im Leben ambivalent. Sie sind beim Bau haben wir eine unfassbare Schallentwicklung durch das Einrammen von diesen Fundamenten in den Meeresgrund. Das ist teilweise gerade für die eh schon bedrohten Schweinswale zum Beispiel sehr, sehr schädlich und kann halt sogar tödlich sein. Dann sind die Windkraftanlagen natürlich auch ein Hindernis für ziehende Seevögel. Deren Routen und Rastplätze müssen berücksichtigt werden beim Bau. Wir haben aber auch positive Effekte durch solche Windkraftanlagen. Also abseits vom grünen Strom, der dabei entsteht, bieten die Strukturen und Fundamente, die dann im Meer entstehen, auch Lebensräume für Tiere. Die Nordsee ist ja in großen Teilen recht flaches, relativ strukturloses Meer, im südlichen Bereich zumindest. Solche Strukturen werden generell gerne besiedelt von allerhand Tieren. Auch zum Beispiel Hummer lieben diese Felsen und Blöcke, die dort ihnen als Versteck dienen. Und auch für die Aquakultur im Meer werden Windkraftanlagen im Offshore-Betrieb mittlerweile in Betracht gezogen. Es gibt erste Versuchsfarmen zur Algenzucht. Algen werden immer gerne vergessen. Ist in Europa noch nicht so groß, aber weltweit gesehen eine sehr wichtige Branche in der Aquakultur. Die Möglichkeiten, Aquakultur und Windkraft zu verbinden, werden gerade ausgelotet.
Stefan Linsmeier und Manfred Kriener zu Gast hier bei SR2 Kulturradio. Eine weitere Frage.
Früher war Fisch aus heimischen Gewässern ein preislich erschwingbares Essen. Heute wird Fisch immer teurer. Wie kann man diesen Sachen entgegenwirken oder kann man irgendwas tun, damit wieder viele heimische Fische in die Gewässer eingesetzt werden?
Ja, Sie haben recht, der Fisch wird teurer. Wir haben es auch schon besprochen. Mhm. Und eine gute Alternative, das hat Herr Linsmeier auch schon angedeutet, sind eben die Teichwirtschaften. Und ich kann jedem nur raten, der vielleicht auch mal mit dem Auto unterwegs ist, informieren Sie sich, wo gibt es in Ihrem Umfeld Teichwirtschaften. Fahren Sie mal hin, dort ist der Fisch in der Regel sehr viel günstiger zu bekommen. Sie haben ein gutes Angebot und gleichzeitig sind diese Teichwirtschaften eben Hotspots der Biodiversität. Es gibt dort sehr viel Insekten, Vögel, Amphibien, es ist ein wahres Gewimmel, das sind echte Juwelen eigentlich für die Biodiversität, sind wertvolle Rückzugsräume für die Natur und sie können dort das Gute mit dem Nützlichen verbinden. Sie können dort Fisch kaufen und gleichzeitig diese Teichwirtschaften unterstützen, denn die gehen leider zurück, das muss man sagen. Ausgerechnet die Teichwirtschaften, wo die eigentlich so wertvoll sind für den heimischen Fischbestände und die überall nur großes Lob kriegen von Wissenschaften, von allen Seiten. Aber sie gehen leider zurück. Die Fischwirte finden keine Nachfolger. Sie haben wahnsinnige Probleme mit Kormoran und mit anderen Fischräubern. Und es fehlt ihnen auch die Wertschätzung der Gesellschaft. Das muss man auch mal klar sagen. Die meisten Leute wissen gar nicht, was da eigentlich geleistet wird in diesen Teichwirtschaften und dass das eben eine sehr, sehr gute, nachhaltige Quelle ist, um sich mit Fisch zu versorgen und um die Frage der Leserin zu der Hörerin zu beantworten, eben auch günstig ist.
Also ganz klarer Hinweis Richtung Teichlandschaften, die Sie auch beschreiben in Ihrem Buch. Wir haben noch jede Menge Fragen, vielleicht kriegen wir noch ein paar durch. Peter Zeb fragt, ist tiefgefrorener Fisch qualitätsmäßig und gesundheitlich schlechter als frischer Fisch?
Ist er nicht. Nein, kann man bedenkenlos essen und auftauen. Und natürlich ist ein nicht gefrorener Fisch, der ganz frisch kommt, sozusagen über die Kaikante, immer noch wertvoller. Aber auch tiefgefrorener Fisch ist eine gute Wahl.
Und frischer Fisch ist einfach nun mal selten frischer Fisch. Also die meisten Fische, auch wenn die als Frischfisch verkauft werden, haben nun mal mindestens 5 bis 7 Tage Reise hinter sich. Also das ist ganz schön verrückt, was alles noch als frisch bezeichnet werden darf. Weil die werden vielleicht in der Nordsee gefangen, fahren dann mit dem LKW vom Kutter in ein Auktionshaus nach Dänemark oder in die Niederlande und dann reisen sie wieder weiter bis zum Großhändler und bis zum Supermarkt. Und ja, das zieht sich. Also
frischer Fisch in Anführungszeichen zu genießen. Ja. Weitere Frage von Kurt Huwig. Wie steht es denn um die Qualität von Pangasius? Der ist auch zu finden bei Ihren Fischporträts.
Pangasius ist an und für sich ein faszinierender Fisch. Sehr anspruchslos, wird riesengroß und lebt eben vor allem im Einflussgebiet des Mekong in Vietnam, Kambodscha. Hat einen riesen Boom, wurde groß vermarktet, vor allem, ich glaube, in den 90ern, frühen 2000ern, wurde stark beworben, entspricht so ein bisschen dem Stereotyp von geschmackloses, weißes, grätenfreies Filet, was viele Kunden leider wollen. Und ist aber dann sehr in Verruf geraten, extrem hohe Besatzdichten, Antibiotika-Einsatz und so weiter. Ist mittlerweile wieder weitestgehend verschwunden gefühlt, also gibt ihn immer noch, aber er ist nicht mehr so präsent in den Fischtheken. An für sich, der Pangasius, der jetzt hier landet, wird schon recht gut kontrolliert und wenn er ein MSC-Siegel hat, kann man den durchaus auch mal kaufen, würde ich sagen. Ist jetzt natürlich nicht der Fisch, für den ich jetzt werben würde, weil eben vom anderen Ende der Welt mehr oder weniger. Und
Noch eine Rückmeldung von Stefanie Karg zum Thema Fischmehl. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Sie schreibt, sie hat gehört, dass inzwischen an Afrikas Atlantikküste die Bevölkerung, die vom Fischfang für den Eigenkonsum, für die Eigenproduktion lebte, Fischfang für die Fischmehlproduktion der internationalen Konzerne betreibt, wofür sie dann besser bezahlt werden. Das heißt, auch Fisch als traditionelles Nahrungsmittel entfällt dort zunehmend. Sie schreiben noch in einem anderen Zusammenhang auch über Asien, aber auch vor allen Dingen Afrika. Und da geht es auch nochmal um eben diese kleinteilige Fischindustrie, in Anführungszeichen. Eigentlich ist das doch eine sehr gute Form und die stirbt jetzt wegen Fischmehl auch noch aus.
Ja, wir haben tatsächlich eine Konkurrenz zwischen den Bedürfnissen der einheimischen Bevölkerung, die in Westafrika oder in Südamerika auch die kleinen Fische eben sehr gerne konsumiert. Sardellen, Sardinen sind es vor allem, die zu Fischmehl verarbeitet werden. Und die Frage ist tatsächlich, wer kriegt diese Fische? Kriegt sie der Lachs in Norwegen oder kriegen sie die Menschen an den Küsten, die sie für ihre eigene Proteinversorgung brauchen? Es gibt fast 3 Milliarden Menschen, die angewiesen sind auf Fisch als ihr wichtigster Proteinlieferant. Und die kleinteilige Fischerei von den kleinen Fischern versorgt eben diese Menschen mit diesem wichtigen Produkt. Und da gibt es diese Konkurrenz. Und deswegen ist es eben so problematisch, diese Fischmehlherstellung. Und deswegen ist auch der Lachs so ein problematisches Produkt. Mhm. Und andere Raubfische, die mit, wollen wir ja nicht vergessen, es ist nicht immer nur der Lachs. Es gibt auch andere Raubfische, die eben zu Großteilen mit Fischmehl versorgt werden. Der Thunfisch ist zum Beispiel auch einer.
Das heißt, um nochmal gegen Ende unserer Sendung jetzt ganz konkret dieses Paket zuzuschnüren, ich stehe vor der Fischtheke. Auch Andreas Schiffer aus Saarbrücken schreibt, da kann ich mich gegebenenfalls mit dem Handy schnell über die Gefährdung der angebotenen Fische informieren. Er würde sich freuen über einen Hinweis, auf welcher Webseite das besonders gut funktioniert. Aber auf der anderen Seite, ich kann nicht wirklich nachkontrollieren, ob der Fisch, der vor mir liegt, nun mit Fischmehl gefüttert worden ist oder nicht.
Nein, diese Kontrolle gibt es bisher nicht. Man weiß natürlich, dass Raubfische, die in Aquakultur gehalten werden, auch mit Fischmehlbestandteilen versorgt werden. Je nach Betrieb ist es sehr unterschiedlich und je nach Fischart. Aber wenn man, sagen wir mal, bestimmte Fische in Bogen macht, dann hat man natürlich, dann weiß man schon mal, dass man. Aber man muss auch nicht alles bei den Verbrauchern abladen. Das muss man auch mal sagen. Dieses Thema ist einfach hochkomplex. Mhm. Und nicht zu Unrecht heißt unser Verbraucherkapitel ratlos vor der Fischtheke. Es ist sehr schwierig und da muss eben auch die Politik eingreifen. Wir brauchen, um das vorige Thema nochmal aufzugreifen, einfach auch Schutzzonen für die Kleinfischerei, wo die Großen nicht rein dürfen, damit die Versorgung der Küstenbevölkerung auch gewährleistet ist.
Gibt es denn eine Webseite, Herr Linzmeier, wo man sich direkt informieren könnte beispielsweise?
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es gibt zum Beispiel, also es gibt die Websites der Umweltverbände, WWF und Greenpeace. Die sind, ja, ich sag mal, ganz okay von Informationsgehalt, aber auch für den Verbraucher manchmal so ein bisschen enttäuschend, weil man immer denkt, ich kann nur den Karpfen essen tatsächlich. Aber wenn man genauer hinschaut, findet man dort auch die Informationen, die man sucht. Aber ich finde immer ganz gut die Seite fischbestände-online.de, glaube ich, einfach mit einer Suchmaschine suchen. Die wird vom Thünen-Institut betrieben. Das ist das bundeseigene Forschungsinstitut für Fischereifragen. Genau, die haben zumindest zu den relevanten Beständen von Speisefischen hier, also Meeresfischen vor allem, sehr gute Informationen.
Ja, kann ich unterstreichen, das ist wirklich mit die beste Informationsquelle über den Zustand der Bestände. Nicht nur vor der Haustüre, sondern auch Europa und weltweit.
Als letztes Kapitel, aber auch vielleicht als letzte Frage mit Ausblick auf, wie gehen wir richtig mit Fisch in Seenot um? Herr Grene, Herr Linzmeier, sollen wir nur noch das essen, was wir selber jagen? Also sprich, sollen wir jetzt alle anfangen zu angeln?
Ja, dazu kann ich was sagen. Aber die, alle, besser nicht alle anfangen zu angeln. Aber die Angelfischerei ist auf jeden Fall ein Hobby für viele, das immer weiter an Beliebtheit zugenommen hat in den letzten Jahren. Gerade auch während der Corona-Pandemie gab es einen richtigen Boom an Fischereischein-Absolventen in Deutschland. Dass man sich selbst Lebensmittel aus der Natur beschafft, ist sicherlich ein Anreiz für viele, angeln zu gehen. Aber die meisten Angler oder die Hauptmotivation vieler Angler ist einfach die Naturerfahrung, das Draußensein. Die Engländer sagen so schön, it's called fishing, not catching. Es geht den wenigsten tatsächlich darum, Fisch zu essen, den man selber fängt, sondern mehr um die Naturerfahrung. Aber tendenziell kann man schon sagen, also die Fische sind da. Wir haben viel Fisch in deutschen Seen und Flüssen und viele Fische, die wir auch halt kaum essen, obwohl sie ganz gut essbar wären. Also viele Weißfische, Brachsen, Rotaugen und andere, die in großen Mengen wirklich da sind die aber kommerziell oder für den Fischverzehr keine Rolle spielen. Und ja, Angler kennen die und manche können damit auch gut was anfangen.
Also das wäre schon mal ein ganz konkreter Tipp. Gehen Sie doch mal mit einem Angler oder einer Anglerin einfach mit und lassen sich das zeigen. Und wenn es dann noch frischen Fisch gibt aus heimischen Teichlandschaften, umso besser. Soweit unser Buch heute, Fisch in Seenot, über den sorgsamen Umgang mit einer gefährdeten Ressource. Im Hirzel Verlag erschienen, 231 Seiten für 22 Euro, geschrieben von Stefan Linzmeier und Manfred Kriener. Und Ihnen beiden vielen Dank.
Ja, gerne.
Ja, bitte.
Ilja Trojanow und Klaus Zeiringer, die sind nächsten Sonntag zu Gast mit ihrem Buch Fans von den Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft. Da geht es zum Auftakt der Fußball-EM der Herren in Deutschland um den Sport aus der Perspektive der Fans. Und die ist durchaus interessant, denn wie der Sport erlebt wird, welche Höhepunkte, Emotionen, Rituale, Gemeinschaften er stiftet, so Ilja Trojanow und Klaus Zeiringer, das macht die große Faszination aus. Nächste Woche Thema bei Fragen an den Autor hier auf SR2 Kulturradio. Alle Infos und auch diesen Podcast in der ARD Audiothek und auf sr2.de. Mein Name ist Jochen Marmitt, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und sage bis bald.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn ihr keine Fragen an den Autorsendung verpassen mögt, dann abonniert uns doch in der ARD Audiothek. Dort findet ihr viele weitere Folgen unserer Sendung, Informationen über unsere künftigen Themen auch auf sr2.de. Und wenn ihr unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben wollt, Sachbücher zu gewinnen, sendet eure Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. @sr.de. Und jetzt habe ich noch einen Tipp. Jazz oder Hip-Hop, Akustik oder Elektro, energisch oder entspannt, smooth oder kantig. Alles Geschmackssache. Und deshalb geht Roland Kunz mit euch im Musikpodcast Interpretationssache auf Hörabenteuer. Jede Woche sucht er einen Hit aus und zwar gleich in mehreren Versionen. Manche krachen, manche berühren, manche überraschen und alle werfen ein ganz eigenes Licht auf den jeweiligen Song. Nebenbei findet Roland raus, warum Kate Bush den Titel von Running Up That Hill ändern musste, welche Geheimnisse und doppelten Böden sich im House of the Rising Sun verbergen, wie viele Notizbücher Leonard Cohen für seinen Song Halleluja gefüllt hat, bis er zufrieden war, und warum zum Beispiel Maurice Ravel behauptet hat, er hätte ein Meisterwerk geschrieben, nur halt ohne Musik. Interpretationssache, montags in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.